Also wirklich gerne jederzeit wieder.
Aber das, was der Kostja beschrieben hat, ne, wie man dazu kommt, eine Predigt zu schreiben, so ähnlich geht es mir auch. Ich überlege dann oft, ja, was mache ich denn? Und heute ist es auch so, es ist jetzt keine Predigt, wo ich denke, ja, das ist genau das, was die Gemeinde braucht. Das sehe ich oder das spüre ich. Sondern ist es eher etwas, was ich bei mir selber in letzter Zeit beobachte, wo ich drüber nachdenke. Und man könnte sagen, es ist vielleicht eher so eine kommentierte Selbstreflexion, was ihr heute hört. Aber vielleicht könnt ihr euch mit dem einen oder anderen identifizieren. Ich habe mich in letzter Zeit mit Kirchengeschichte beschäftigt, wieder mal. Und es gibt wirklich viele gute Gründe, das zu tun. Es gibt Sprüche über die Geschichte, die man machen kann. Zum Beispiel, was wir aus der Geschichte lernen, ist, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Oder aber, wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Kann man so sehen, solche Sprüche. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und Kirchengeschichte fängt eigentlich schon in der Bibel an. Die Apostelgeschichte beschreibt, was ist denn da passiert. Die ersten Gemeinden wurden gegründet, die Apostel sind durch die Gegend gezogen. Und da möchte ich auch direkt draus vorlesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 44. Apostelgeschichte 2, Vers 44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend dem jeweiligen Bedürfnis an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Finde ich eine ganz tolle Beschreibung, was da alles so, wie die erste Gemeinde aussah, was die gemacht haben. Sie waren ein Herz und eine Seele. Man liest von den Missionsaktivitäten, natürlich insbesondere von Paulus, aber auch von den anderen. Es werden Gemeinden gegründet, es gibt Hausgemeinden. Und wenn man dann die biblischen Texte etwas verlässt und andere Quellen sich anguckt, dann liest man weiter von den Taten der Apostel, wie sie auch in ganz andere Länder gegangen sind. Also es heißt, dass Thomas zum Beispiel bis nach Indien gegangen ist und ich weiß nicht, wo die überall waren, um dort auch neue Gemeinden zu gründen. Die Apostel sind dann nach und nach gestorben, die meisten als Märtyrer. Es gab viele Gemeinden und die waren am Wachsen und die neuen Jünger haben auch wieder Jünger gemacht und es wurde einfach immer mehr. Und ich habe jetzt einen Text, den würde ich gerne vorlesen. Der beschreibt auch sehr schön, wie die Christen denn so drauf waren, was sie gemacht haben. Das ist ein Text von Aristides von Athen. Der hat in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts gelebt, also irgendwie so um die 150. Das ist der Text, den ich geschickt habe, den ist ein bisschen längerer Text, aber ich schaffe das. Die Christen aber, o Kaiser, also er hat an den Kaiser geschrieben, der wollte wissen, was das denn mit den Christen auf sich hat. Die Christen aber, o Kaiser, haben umhersuchend die Wahrheit gefunden und stehen, wie wir ihren Schriften entnommen haben, der Wahrheit und genauen Erkenntnis näher als die übrigen Völker. Denn sie kennen Gott und glauben an ihn als den Schöpfer und Werkmeister des Alls, durch den alles und von dem alles ist, der keinen anderen Gott neben sich hat, von dem sie die Gebote empfingen, die sie in ihren Sinn eingezeichnet haben und beobachten in der Hoffnung und Erwartung der künftigen Welt. Deshalb treiben sie nicht Ehebruch und Unzucht, legen kein falsches Zeugnis ab, unterschlagen kein hinterlegtes Gut, begehren nicht, was nicht ihr eigen ist, ehren Vater und Mutter, erweisen ihren Nächsten Gutes und richten, wenn Richter nach Gerechtigkeit. Götzen in Menschengestalt beten sie nicht an, und was sie nicht wollen, dass ihnen andere tun, das tun sie auch niemandem. Von der Götzenopferspeise essen sie nicht, denn sie sind rein. Denen, die sie kränken, reden sie zu und machen sie sich zu Freunden. Den Feinden spenden sie eifrig Wohltaten. Ihre Frauen, o Kaiser, sind rein wie Jungfrauen und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer enthalten sich jedes ungesetzlichen Verkehrs und aller Unlauterkeit in der Hoffnung auf die in der anderen Welt winkende Vergeltung. Die Sklaven aber und Sklavinnen oder die Kinder, die deren Einzelne haben mögen, bereden sie aus Liebe zu ihnen, Christen zu werden. Und sind sie es geworden, so nennen sie dieselben ohne Unterschied Brüder. Die fremden Götter beten sie nicht an. Sie wandeln in aller Demut und Freundlichkeit. Lüge wird bei ihnen nicht gefunden, sie lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht. Die Weise befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter Dach und freuen sich über ihn, wie über einen wirklichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder nach dem Leibe nach, sondern Brüder im Geist und in Gott. Wenn aber einer von ihren Armen aus der Welt scheidet und irgendeiner von ihnen sieht, so sorgt er nach Vermögen für sein Begräbnis. Und hören sie, dass einer von ihnen wegen des Namens ihres Christus gefangen und bedrängt ist, so sorgen sie für all seinen Bedarf und befreien ihn, womöglich. Und ist unter ihnen irgendein Armer oder Bedürftiger und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten sie 2 bis 3 Tage, damit sie den Bedürftigen ihren Bedarf und Nahrung decken. Die Gebote ihres Christus halten sie gewissenhaft, indem sie rechtschaffen und ehrbar leben, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen befohlen. Alle Morgen und zu allen Stunden preisen und loben sie Gott für die ihnen gespendeten Wohltaten und danken ihm für Speise und Trank. Und wenn ein Gerechter von ihnen aus der Welt scheidet, so freuen sie sich und danken Gott und geben seiner Leiche das Geleite, gleich als zöge er nur von einem Ort zum anderen. Und wenn einem von ihnen ein Kind geboren wurde, so preisen sie Gott. Und sollte es dann schon in seiner Kindheit sterben, so preisen sie Gott überaus. Ist es doch ohne Sünde aus der Welt geschieden. Müssen sie hinwiederum sehen, dass einer von ihnen in seiner Gottlosigkeit und seinen Sünden stirbt, so weinen sie über diesen bitterlich und seufzen, soll er ja zur Strafe hingehen. Das, o Kaiser, ist das Gebot des Gesetzes der Christen und ihre Lebensführung. Als solche, die Gott kennen, bitten sie nur um Dinge, die ihm wohl anstehen, zu geben und ihnen zu empfangen. So füllen sie ihre Lebenszeit aus. Und da sie Gottes Wohltaten gegen sie erkennen, siehe, so strömen ihretwegen die Segnungen in der Welt fort. Und wahrhaftig sind sie es, die umhersuchend die Wahrheit gefunden haben. Und aus dem, was wir vernommen haben, haben wir geschlossen, dass sie allein der Erkenntnis der Wahrheit nahestehen. Die Wohltaten, die sie spenden, rufen sie nicht in die Ohren der Menge. Sie sind vielmehr besorgt, dass es niemand bemerke und verheimlichen ihre Gabe, wie einer, der einen Schatz gefunden hat und ihn geheim hält. Sie bemühen sich, gerecht zu sein, erwarten sie ja in großer Herrlichkeit ihren Christus zu sehen und die ihnen gemachten Verheißungen von ihm zu empfangen. Ihre Sprüche und Gebote aber, o Kaiser, den Ruhm ihres Gottesdienstes und den Lohn, den sie entsprechend dem Tun eines jeden Einzelnen von ihnen in der anderen Welt erwarten, magst du aus ihren Schriften kennenlernen. Uns aber genügt es in Kürze, Eure Majestät, den Wandel und die Wahrheit der Christen kundgetan zu haben. Denn wahrhaft groß und wunderbar ist Ihre Lehre für den, der sie betrachten und verstehen will. Und wahrhaft neu ist dies Volk und eine göttliche Mischung ist in ihm. Ja, ist ein recht langer Text, aber ich finde da, das sprudelt nur so über, wie das war. Etwas, was ganz Tolles. Und man kann letztendlich sehen und beobachten, was es ausgemacht hat, ein Christ zu sein. Wenn man dann in der Kirchengeschichte weiterguckt, dann geht es mit ziemlich viel Verfolgung auch weiter. Da gibt es verschiedene Herrscher, die verschiedene Verfolgungswellen auch angezettelt haben. Das wurde dann auch immer schlimmer. Viele sind standhaft geblieben, manche haben dem aber auch nachgegeben. Zeitgleich kamen auch immer wieder Irrlehren auf. Die Gnosis, von der man auch schon in der Bibel liest, die wird immer stärker und man musste sich theologisch auch da irgendwie gegen wehren und abgrenzen. Der Arianismus ist aufgetaucht, der sagt, Jesus ist nicht wesensgleich mit dem Vater, sondern er wurde von Gott geschaffen. Das ist etwas, was man heute auch noch zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas antrifft, diese Lehre. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass das Konzil von Nicea stattgefunden hat. Der Kaiser Konstantin, der hat das Ganze mit in die Wege geleitet, weil er diesen Streit, den er beobachtet hat, unter den Christen auch beenden wollte. Ja, Konstantin ist so ein bisschen zweifelhaft, was da genau passiert ist, aber man sagt, er hat sich bekehrt. Und nachfolgend ist das Christentum dann legal geworden oder auch Staatsreligion. Es entstanden auf einmal viele Freiheiten. Das Leben wurde leichter als Christ. Es gab keine Verfolgung mehr. Aber es hat sich auch viel vermischt, Staat und Kirche. Das ist irgendwie immer enger geworden. Und es hat einen gewissen Wechsel stattgefunden. Die Bischöfe, die waren vorher diejenigen, die am meisten verfolgt wurden. Und jetzt waren die Bischöfe welche, die Privilegien hatten. Sie haben Unterstützung bekommen vom Staat, wurden bezahlt. Ja, es gab diverse Abspaltungen mit Streits. Wer ist denn die richtige Kirche? Wessen Taufe ist überhaupt gültig? Und wer darf denn überhaupt taufen? Dann ist ein Streit aufgetaucht um den Begriff Maria, die Mutter von Jesus. Daraus ist dann entstanden Maria, die Mutter Gottes, wo man dann raus weiter sehen kann, dass da der ganze Marienkult entstanden ist. Man sieht, wie dann die katholische Kirche, so wie man sie eher heutzutage kennt, immer mehr Gestalt angenommen hat. Es gab immer mehr Machtansammlungen bei immer weniger Menschen. Es gab den Papst am Ende. Es gab immer mehr Einengungen, es gab Bevormundungen und es gab immer mehr Dinge, die eigentlich nicht mehr Gottes Willen entsprachen. Und wenn ich das Ganze jetzt so betrachte, diese Kirchgeschichte, dann ist es etwas, so am Anfang stehen die Christen da und sie lieben sich, diesen Text, den ich vorlese, sie tun Gutes, sie kümmern sich um Menschen. Und dann liest man irgendwann nur noch, ja, und die streiten sich, ja, und es geht darum, wie die verschiedenen Ansichten sind von Begriffen, wie man das zu verstehen hat. Man hat Konzile gemacht, man hat über theologische Konstrukte gestritten. Da sehe ich so einen Wechsel. Zumindest, wenn man sich, vielleicht ist es auch nur das, was die Kirchengeschichte darstellt, aber es springt so richtig ins Auge. Und trotzdem gab es in dieser ganzen Zeit auch immer wieder Bewegungen, die gesagt haben, nein, wir müssen Gottes Wort ernst nehmen. Wir wollen nicht den einfachen Weg gehen. Wir wollen das tun, was Gott sagt, auch wenn es schwierig ist und auch wenn es gegen den Mainstream letztendlich ist. Und dann gucke ich mir das alles an und das, was ich am Anfang gesagt habe, ja, aus der Geschichte lernen. Und ich frage mich, wo stehe ich? Wo stehen wir als Gemeinde? Aber insbesondere auch, ja, wo stehe ich denn? Weil ich merke auch, dass es bei mir auch wirklich oft so um theologische Dinge geht. Ich denke auch viel über das Verständnis nach. Ich merke das zum Beispiel im Umgang mit anderen Gemeinden. Das Erste, was mir dann kommt, ja, was glauben die denn? Ich gehe innerlich so eine Checkliste durch, ja, wo sie meiner Meinung nach falsch liegen und wo sie richtig liegen. Ich versuche, okay, was sagen die denn zur Errettungslehre? Wenn dann charismatische Lehren irgendwo aufkommen, da bin ich schon mal ganz skeptisch. Das Thema Taufe betrachte ich. Aber die Frage, wie denn die Liebe in ihrem Leben aussieht, da gucke ich gar nicht drauf. Das ist irgendwie so, ja, was die glauben, ist doch wichtig. Und ja, ist ja toll, dass du dich um bedürftige Menschen kümmerst, aber ich möchte erst mal gucken, was du glaubst. Oder auch in Bibelstudien. Ich möchte irgendwie theologisches Wissen vermitteln, dass sie das Richtige glauben und das Falsche beiseite legen. Es ist jetzt zwar nicht alles so wirklich schwarz-weiß und nicht entweder oder. Natürlich ist es richtig, die richtige Lehre auch zu lehren und Irrlegen aufzudecken, aber die Frage ist, stelle ich mir, wo ist denn der Fokus? Und was ist denn das Ziel dann auch im Umgang mit anderen Menschen? Und dazu möchte ich in 1. Timotheus 1, Vers 3 vorlesen. Paulus gibt dem Timotheus Anweisungen. Und weil dort ja Lehren oder Menschen waren, die falsche Lehren verbreitet haben. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten, und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung, denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Ich schalte mal eben meinen Ton hier aus. Ist eigentlich interessant, was da steht. Er sagt, Predigen soll Liebe bei dem anderen bewirken. Ja? Bei Luther heißt es irgendwie so, die Hauptsumme der Lehre ist Liebe. Ja, oder ich sehe diese Tendenz bei mir auch, wenn ich selber für mich die Bibel lese. Ja, dann habe ich auch so oft den Fokus auf das Verstehen. Und dann gucke ich, ja, was bedeutet dieses griechische Wort ganz genau? Und dann gucke ich danach und wie haben denn die anderen Übersetzer diese Stelle übersetzt? Und dann gucke ich, und was haben denn die Kirchenväter dazu gesagt? Und so ganz viele Gedanken kreisen herum, wie muss ich das verstehen? Und gar nicht so sehr, Mensch, wie kann ich das denn in die Tat umsetzen? Wie kann ich das tun und besser tun, was Jesus uns vorgemacht hat? Und wir kennen das alle aus den Bibelstudien, dieses Bild, wo Timotheus sagt, das Leben und die Lehre, das soll dieses Flugzeug. Und beides bildet letztendlich eine Einheit. Das Leben, beziehungsweise ich sehe es auch so, dass die Lehre bestimmt eigentlich das, wie das Leben aussehen soll. Und dazu steht etwas in Jakobus 2, Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, oder jetzt in meinem Fall, ich habe die richtige Lehre, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt es ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Ja, auf der einen Seite der Glaube, auf der anderen Seite die Taten. Es gehört zusammen. Aber dann kann es sein, dass es so auseinanderdriftet. Da ist das Leben, da ist mein Leben und dann ist da die Lehre. Also wie so zwei Welten, wo man dann so zwischen hin und her springt. Ich habe meine geistlichen Zeiten, ich lese die Bibel, ich habe meine Gebetszeiten, ich treffe mich mit Geschwistern, das ist alles für mich so, das sind geistliche Dinge. Und dann habe ich noch so meine privaten Zeiten, sozusagen Feierabend, wo ich dann das machen kann, wonach mir einfach ist. Und dann ist man auf einmal super beschäftigt. Da ist die Arbeit, da ist das Haus renovieren, ausruhen, Spiegel online Nachrichten lesen, mit dem Handy spielen, Fernseh gucken. Und ja, und diese privaten Zeiten, die werden irgendwie immer mehr. Und dieser Sprung in dieses Triviale, der ist total leicht. Und dann aber dieser Sprung so in dieses Geistliche, der wird irgendwie immer schwerer. Und das ist ja das, wo die Bibel gerade verwarnt in Timotheus. Er sagt, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und Jesus sagt das auch, dass das, was er sagt, dass wir seine Worte nicht nur analysieren sollen, sondern tun. In Matthäus 7, Vers 24, da sagt er, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Ist da letztendlich auch nochmal das, was ich lese in der Bibel, soll dazu führen, dass ich es tue. Ja, und dann könnte man den Einwand bringen, naja, aber es ist doch das Herz, was zählt und nicht die Taten. Aber das funktioniert auch nicht richtig, weil wenn du keine Taten vorweisen kannst, dann zeigt das ja eigentlich gerade, dass du das Herz nicht am richtigen Fleck hast. Ah, ich habe vergessen, der Titel der Predigt. Ich gebe sonst auch keinen Titel. Heute habe ich das gemacht. Das Plädoyer für die Liebe. Genau, das lese ich jetzt auch vor. In Matthäus 22, Vers 36. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordert. Ja, wie wichtig ist es denn nun wirklich? Wenn Jesus sagt, dass das das wichtigste Gebot ist, könnte es ja sein, dass das das wichtigste Gebot ist. Und dass er das auch wirklich so meint, wenn er das sagt. Und da könnte man sich die Frage stellen, zumindest ist es mal wert, darüber nachzudenken, ich gebe auch keine Antwort, ist das Gebot der Liebe denn eventuell sogar wichtiger als die richtige Lehre? Wie gesagt, kann man ja mal drüber nachdenken. Und wenn es das höchste und wichtigste Gebot ist, wie viel beschäftige ich mich denn mit diesem Gebot. In meinen stillen Zeiten, in meinen Gedanken, in meinen Gebeten, im Gespräch mit anderen, wenn ich meine Woche plane. Ja. Wie viel Raum nimmt es bei mir denn überhaupt ein, wenn es das wichtigste Gebot ist? Ja, und anstatt jetzt zu sagen, was ihr tun sollt, mache ich was anderes. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 2, Vers 44 vor. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und jetzt stell dir vor, du könntest Teil genau dieser Gemeinde sein. Oder bist es. Und dann kommt jemand auf dich zu und fragt dich, ja, wie ist es denn eigentlich so bei euch in der Gemeinde? Und dann kommen diese ganzen Dinge, kommen so aus deinem Herzen gesprudelt. Es ist so und es ist, wow, da musst du dabei sein. Und dann kommt plötzlich, schreibt dir jemand einen Brief aus einer anderen Gemeinde. Und du denkst dir, okay, mal gucken, was da drin steht. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Wow, diese Liebe untereinander ist so auffällig, das spricht sich schon rum. Die anderen Gemeinden, die hören schon, fangen an, da Briefe zu schreiben. Wow, was macht ihr denn da? Und dann kommen auf einmal sogar Menschen zu dir, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben und sagen, hey, was ist denn da bei euch los? Es springt ja einem förmlich ins Auge, die Liebe, die ihr da habt. Man könnte meinen, Gott ist in eurer Mitte. Und dann fragen sie, ist das, was ihr macht, nicht anstrengend? Oder habt ihr denn keine Angst, dass ihr da irgendwie bei anderen aneckt? Und dann antwortest du, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und diese Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Ich wollte noch einen Vers zum Abendmahl vorlesen. Aus 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Also diese ganze Liebe, die wir tun sollen, hat den Ursprung letztendlich in dem, was Gott gemacht hat und das, was Jesus gemacht hat und dass er uns wieder versöhnt hat mit Gott. Der Udo wird jetzt noch beten.